In diesen Jahren war alles ein bisschen extrem. Und klar, jetzt ist es schwierig für alle, weil 30 Spieler im Training ist nicht ideal.
30 Spieler im Training, eine extreme Auswahl hat der Fabio Celestini hier. Extrem ist ja auch, was der FCB in dieser Saison sportlich durchlebt. Nach extrem vielen Transfers und einem Haufen Unruhe. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast. Heute wegen der Offert ausnahmsweise schon am Donnerstag, sagt der Stefan Gutknecht.
Der Basilisk-Penalty-Podcast. Präsentiert von der Emil Frey Basel und Münchenstein. Eine Familie, zwei Standorte, 12 Automarken und täglich über 100 Fachleute mit Herz bei der Arbeit.
Ja, wir gehen heute ein paar Fragen nach. Zum Beispiel, wer von den neuen Spielern hat es denn können überzeugen? Und wer hat enttäuscht von diesen vielen neuen Spielern, die in dieser Saison zum FCB gekommen sind? Was für Fragezeichen gibt es? Und dann ist ein anderes Thema heute auch noch die Mitgliederversammlung vom FC Basel, die für einmal keine Unruhe gebracht hat. Und dann stellen wir euch im zweiten Teil auch noch Nicole Leuthard vor, die neu im Vorstand ist vom Verein FC Basel. Und natürlich ist auch heute wieder mein Podcast-Kollege Stefan Blattner mit dabei. Grüezi wohl, lieber Stefan.
Einen schönen Tag wohl miteinander.
Ja, vor einer Woche haben wir ja noch darüber geredet, wenn wir voranschauen auf die Abstiegsgruppe, auf was dürfen wir uns freuen oder was für interessante Konstellationen gibt's? Was kannst du jetzt nach einem Spiel, nach dem 1-1 gegen Luzern konstatieren?
Der Barry hat getroffen, ist auf dem Weg zum Goalschützenkönig. Ein bisschen ist er an die Spitze angekommen. Eins gut gemacht, jetzt hat er noch 4-Goal-Rückstand auf die Spitze.
Auf eine wunderbare Flanke von Dominik Schmid. Und was wir, glaube ich, auch können konstatieren, dass es doch ein bisschen zuerst eine zähe Angelegenheit war. Und dann aber, nach dem Pausentee, wo Luzern ein Goal gemacht hat, der FCB auch verwachen ist und dann ein Fußballspiel geworden ist.
Ja, und was ich auch noch konstatieren kann, ist, der FCB hat nicht verloren, aber er ist auch noch nicht definitiv zu 100% gerettet vor dem Abstieg.
Aber das
vielleicht ist immer noch theoretisch möglich.
Theoretisch, aber das ist ja ein Punkt, den ich auch schon positiv finde, ausstreichen. Man hat ja zum Teil Mühe gehabt in dieser Saison, vor allem wenn es nicht so gelaufen ist und wenn man in den Rückstand gegangen ist. Und du hast gesagt, man hat nicht verloren. Und das ist jetzt doch auch so, dass man zurückschaut, dass man mehrere Spiele hintereinander nicht verloren hat, nur eine Niederlage in den letzten 7 Spielen. Also von der Konstanz her und von der Fabio Celestini-Tabelle, wenn man die anschaut seit dem 1.11., da wäre der FCB Vierte weiterhin. Also wow. Von dem her, eben, von der Bilanz her kann man das
aber mal sagen. Aber Luzern ist der Lieblingsgegner jetzt gesehen.
Das ist so. Es gibt ja noch Angstgegner. Kommen wir aber dort später drauf, weil ich glaube, es gibt andere Themen, die aktuell und vor allem interessanter sind, weil diese Woche ist ja auch noch die Mitgliederversammlung gesehen, also besser gesagt Anfang Woche am Montag oben vom Verein vom FC Basel, wo wir alle eigentlich vorher gefragt haben, uns, wie gross ist das Vertrauen in die Besitzer vom FC Basel. Erinnern uns noch, hat ja doch auch Unruhe gegeben in den letzte Woche, wo bekannt worden ist, der David Degen bekommt dann doch ein bisschen mehr Geld, wie er das eigentlich gesagt hat, mehr als nur Spesen. Und eben ja, die Besitzer pumpen Geld über ein bis jetzt geheimes Konto im Club. Wie sieht die Rückendeckung aus? Du bist vor Ort gewesen, Mitgliederversammlung. Generell, wie hast du es erlebt?
Ja, ruhig, so wie es gesehen ist. Eben, es hat auch bei der Abstimmung auch keine Unruhe gegeben, weil man da hat können, schon erfahren, dass zwar der David Degen eben weniger Prozent Stimmen bekommen hat, relativ viel, schon 20% weniger als Verwaltungsratspräsident, aber da ist keiner aufgestanden und hat seinem Unmut irgendwie Lauf gelassen oder hat noch extrem kritische Fragen wollen stellen. Es hat keine Anträge in dem Sinn gegeben, außer die, die man gewusst hat. Die sind ja aber abgeschmettert worden, wirklich klare Sache gesehen, dass man da keine Sonderprüfung will. Und man hat auch im Nachgang, während dem Apero, da hat es der FCB richtig gemacht, da hat es viel zur Auswahl gegeben, nicht nur Wienerli und Bierli, sondern auch Wein und feine Häppli. Da hat man gemerkt bei den Mitgliedern, dass sie nicht grundsätzlich unruhig sind, dass sie sich schon ein bisschen fragen, auch das, was du gesagt hast mit den Spesen vom David Degen, wieso tut er nicht richtig kommunizieren? Das ist angesprochen worden, das hat man gehört, die Kommunikation, ja. Aber das, der Verein, das Führung, das Portemonnaie aufgemacht hat, das hat man eben auch rausgehört, dass dort die Fans froh drum sind.
Ich war auch eben an dieser anderen Veranstaltung gesehen, wo man die Mitglieder und Saisonkartenbesitzer eingeladen hat. Das ist auch gesehen im letzten Monat und dort eben auch wahrgenommen, Dankbarkeit. Okay, ja, die sind da, wenn es dem FCB finanziell schlecht geht. Kommunikation, immer ein Thema, das eben auch Unruhe kann bringen, aber doch noch überraschend eigentlich, also an so einer Mitgliederversammlung, ja, du hast gesagt, die einen Anträge, die eingereicht worden sind, aber dass dann eigentlich alles doch recht ruhig und gesittet, sage ich jetzt einmal, zu und her gegangen ist, hätte man nicht unbedingt können erwarten.
Ja, also eben viel läuft halt schon auch über die sozialen Medien, über Kommentare unter Artikel bei uns Medien und ich weiss nicht, welche Leute dort schreiben, ob das die wahren Namen sind, die da damals stehen und dort schreibt man schnell irgendetwas an. Und wenn man sich dann plötzlich muss präsentieren vor über 1000 Leuten in einem Saal, dann muss man den Mut erstens haben und zweitens auch stichhaltige Sachen, dass man sich da getraut, etwas zu formulieren und vielleicht auch richtige Kritik loszuwerden. Und das getrauen sich offenbar nicht viel. Oder sie eben haben auch wirklich eben nichts vorzubringen, wo wirklich stichhaltig wäre.
Und da sieht man dann eben auch, dass man durchaus ein Vertrauen hat in die Führung, aber trotz allem finde ich es doch auch interessant zu sehen, dass er David Degen nicht mehr die ganz grosse Rückendeckung wie letztes Jahr noch hat. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass er halt mit seiner Kommunikation immer wieder, mit seinem Verhalten, wo zum Teil Fragen aufwirft, halt auch bei gewissen Fans dann doch anecken kann. Ist das auch wahrgenommen, wenn es so bei einem Apéro mit gewissen ins Gespräch gekommen ist?
Ja, man gibt ihm sicher noch Kredit, das hat man rausgespürt. Der David Degen ist auch unter den Mitgliedern rumgelaufen, hat mit den einen oder anderen geredet, aber er ist dann schon eher schnell gegangen mit der Clubführung zusammen mit der Familie Rey und auch mit Dan Holzmann. Aber er ist nicht irgendwie böse angegangen worden oder eine riesen plötzlich Truppen um ihn herumgestanden und hat auf ihn eingeredet, so habe ich das nicht wahrgenommen. Aber klar, eben, das Resultat der Abstimmungen zeigt schlussendlich, dass er an Rückendeckung verloren hat, 20%. Ich würde sagen, das Rückendeckungsvertrauen in ihn ist immer noch relativ gross.
Aber kann man sagen,
kann sich nicht mehr so viel erlauben.
Eine Art Denkzettel.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Man merkt, Kredit ist nicht mehr so viel da. Ein Mitglied hat mir auch gesagt, eben, ja, immer die Ausflüchte in den letzten Jahren, nächstes Jahr wird es dann besser, jetzt immer nicht mehr umbauen, jetzt sind wir dann draussen, jetzt kommen wir dann raus, jetzt ist dann das strukturelle Defizit gesenkt und nicht mehr da. Das heisst es bis jetzt jedes Jahr, bis jetzt eben das noch nicht alles erreicht, der FCB ist nicht gesund per se, finanziell und da erwartet sie jetzt, also der eine, der mir das gesagt hat, erwartet er jetzt einfach, dass in diesem Jahr, in dem nächsten Geschäftsjahr jetzt nachher, dass es besser aussieht. Und sonst hat Joko den Kredit dann doch auch vielleicht noch schneller runter.
Ja, einen getroffen bei uns auf dem Sportplatz, wo man dann gesagt hat, ja, man muss ja zuerst noch einen besseren finden, als der David
Degen. Das habe ich auch viel gehört. Ja, genau.
Also das ist ja so ein Punkt. Wissen,
wo sollen sie eigentlich anfangen? Und sie fragen sich auch, wo sind andere Leute aus der Region, die da etwas würden wollen machen, wenn ihr so viel unzufrieden sind, wieso kommen die nicht und übernehmen den Club oder investieren oder machen etwas, wobei da hat es ja jetzt eben Leute, die offenbar die Geld geben und investieren.
Aber es muss immer auch jemand sein, der eben sich exponiert, wo ansteht. Und das ist halt beim David Degen einerseits das Extreme mit dem Anstehen und was er wie denn sagt. Und eben, man dann drauf kann auch ein bisschen drauf hängen.
Das andere eben, er genießt schon noch den Kredit ab. Und das habe ich auch schon gehört. Eben, dass er immer noch als Retter gekommen ist und der FCB vor einem bösen ausländischen Investor bewahrt hat. Und das unterscheidet ihn momentan halt noch. Dass er mit ausländischen Investoren von dem einfach abschließt. Schwört.
Und eben, das rot-blaue Herz, ich glaube, das kann man sagen, das spürt man aus, wie noch die einzelnen Situationen will angehen und der FCB voranbringen. Was mich aber durchaus, ich sage jetzt mal, irritiert hat und ich es eigentlich nicht angemessen gefunden habe, von diesen Besitzern, dass sie nicht angestanden sind an dieser Mitgliederversammlung und etwas gesagt haben.
Ja, das habe ich im ersten Moment auch ein bisschen irritierend gefunden, aber schlussendlich haben sie das ja im Vorfeld gemacht. Sie haben ja da ganz oben, wo du ja gesehen bist, eine Frage, Rede und Antwort gestanden.
Ja, aber sie ist die Mitgliederversammlung. Es ist die Mitgliederversammlung. Die Basis vom Verein ist dort. Und ein Haufen Leute sind dort und nach all dem Gezänk und dieser Unruhe und dem Gerede eben, auch nach dieser letzten Veranstaltung wieder, wäre es doch einfach angebracht gewesen, da eine Stunde
ja, ein paar Worte. Ja, dass sie gar nichts gesagt haben und nicht ein, zwei Worte, oder auch nach der Wahl nicht irgendwie noch schnell vorgegangen sind und sich bedankt hätten fürs Misstrauen. Nein, eben ist halt dann schwierig, das kann dann auch falsch wieder wirken, oder? Darum ist das wahrscheinlich nicht eingeplant gewesen und von dem her finde ich es eigentlich noch einen guten Schachzug, wenn das so geplant ist, dass man vorher mit auch Saisonkarteninhaber redet und dass ja dort wirklich alle können kommen, wo ihre Kritik wollen, loswerden und Sachen in Erfahrung bringen, dort mit diesen Themen eigentlich bedient werden und nachher soll es mehr um den Verein an sich gehen, an der GV.
Finde es trotzdem irritierend, aber ein guter Punkt, den du da anbringst, eben, dass man der Verein in den Vordergrund stellt. Und sie haben ja auch angekündigt, eben bei der anderen Veranstaltung mit den Saisonkartenbesitzern, mit den Mitgliedern, dass man das im Herbst wird wiederholen. Also von dem her, Rückendeckung geniessen die Führungspersonen vom FC Basel, auch wenn eben der David Degen, kann man sagen, eine Art Denkzettel bekommen hat. Ein anderer Punkt, den wir heute möchten zusammen anschauen möchten, wenn es ums Wort extrem geht. Es war ja der extreme Umbruch im Kader im letzten Sommer beim FCB, wo ganz viele Spieler gekommen und gegangen sind. Und gern wollen wir zusammen darüber reden, wer welchen Impact gebracht hat. Und nochmal einfach schnell, man kann es nicht kurz durchgehen, aber einfach nochmal schnell sagen, wer denn im letzten Sommer hier angekommen ist. Die Herren Veiga, Gauto, Barisic, Stubasin, Barry, Jovanovic, Malone, Van Bremen, Schmid, Sigua, Drago, Vujo, Ayedi, Kololi, Kacuri, Demir, Rüeg. Muss auch dazugeben, sind auch die jetzt dazu, die erst im Winter gekommen sind. Ganze Haufen Spieler. Wir haben gesagt, wir machen mal drei Kategorien. Der Top-Transfer, der Flop-Transfer und unser Fragezeichen. Fangen wir positiv an. Wer ist der Mann, wo du sagst, mag ein Top-Transfer?
Tierno Barry. Tolle Leistung jetzt letzt, 16 Goal in 33 Spielen, gute Quote, Lebensversicherung beim FCB.
Der Mann, der den Saisonstart eigentlich vollkommen verhauen hat. Wo der FCB so richtig, mit seiner Goalie-Aktion am Anfang, mit seiner roten Karte, siehst du als Top-Transfer?
Nein, klar, man muss die gesamte Umstände sehen. Natürlich hat das am Anfang verkackt, auf Deutsch gesagt, und dem FCB etwas eingebrockt auch, aber das ist nicht allein seine Schuld, oder zu einem kleineren Teil seine Schuld, finde ich. Er ist da angekommen, wir haben es schon viel mal diskutiert, er hat grosse Erwartungen, hat er sollte erfüllen, er hat wie viele Scorerpunkte von Zekiri, Amdouni und Co. sollte bewerkstelligen, das ist ihm nicht gelungen, das ist ihm gar nicht gelungen, aber er hat sich gesteigert und er ist auch verhältnismäßig relativ günstig gewesen. Top-Transfer in dem Sinne auch, dass er günstig war und dass er halt gleich als Geldanlage auch hier angekommen ist und sich jetzt sicher den Wert hat können steigern.
Da hast du sicherlich einen Punkt, was ich finde, so auf der emotionalen Ebene sicherlich auch ein Spieler, der hier einen grossen Impact hatte, Tierno Barry, eben am Anfang, wo er einem Leid da hat bei der ersten roten Karte, dann bei der zweiten roten Karte, wo ihm fast so bäh gestanden sind und irgendwie fassungslos gesehen sind mit den Aktionen, mit den Chancen, die er versiebt hat und jetzt mit den Emotionen. Eben, wie du gesagt hast, der Kopfball gegen Luzern, der ist nicht so einfach, der macht richtig gut. Von dem kann man sicherlich den Tierno Barry als positiven Transfer bezeichnen. Du siehst ihn als Top-Transfer. Ich hätte hier den Dominik Schmid vorgeschlagen als Top-Transfer vom FC Basel, weil ich finde, das ist jetzt einfach einer, der wirklich eine sehr zentrale Rolle spielt beim FCB, sowohl defensiv als guter Verteidiger auf seiner Seite und aber vor allem auch als Offensivwert. Darf man einfach nicht vergessen. 9 Vorlagen in dieser ganzen Saison, der absolute Topwert. Also der Dominik Schmid für mich der Mann, wo
aber
der
FCB... Ist er schon momentan, hat ihn auch fast genannt, aber wir haben dann ein bisschen Abstrich bekommen, weil er... Nein, er hat sich nicht gegenteilig wie der Tierno Barry natürlich verhalten, sondern er ist auch am Anfang nicht gut gewesen, ist jetzt viel stärker geworden, wie so viele natürlich, aber für ihn hätte ich jetzt mehr erwartet, dass er von Anfang an die doch ein bisschen höheren Erwartungen erfüllen kann. Beim Tierno Barry hatte ich eher ein bisschen Nachsicht gehabt.
vor allem von seinem Alter halt her und von seinem Werdegang her gestandene Spieler, der da angekommen ist, hat am Anfang sicherlich auch nicht sein Potenzial können abrufen, aber jetzt eine absolut unumstrittene Figur links hinten, wo immer spielt und wo einfach einen extrem grossen Impact hat auf die Mannschaft. Ich habe auch Fabio Celestini auf Dominik Schmid angesprochen, eben auf seine vielen Flanken, die er macht und dann die Vorlagen. Und da hat natürlich auch der Trainer immer ein bisschen Kränzchen gewunden.
Wieder wenn Dominik, wir sagen immer, wenn Dominik den Ball hat, ein bisschen Zeit und wir sind in die letzten 30 Meter, wir müssen vorbereiten den Box, weil Dominik eine super Flanke und klar, es ist eine große Waffe für uns, für gefährlich sein in dieser Seite. Ist eine Stärke von Dominik und ich glaube, er kann auch viel mehr machen.
Und was mir beim Dominik Schmid auch gefallen ist, dass er ein Spieler ist, der für Emotionen sorgt. Also gerade wenn ich so die letzten Wochen anschaue, dort gegen Servette im Joggeli, wo er in der 92. Minute einen Ball nachsegelt und dann so ein One-Man-Pressing macht im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte, wo er gerade noch den Angriff unterbinden mit einer Grätsche, wo er dann am Boden liegt und das Stadion tobt hat. Das finde ich einfach, zeichnet dann eben auch einen Spieler aus. Und ja, sich einfach voll reinhaut. Und dann, ja, haben wir auch noch mal ein Mitleid haben mit dem, der noch in Lugano gegen eine Hebebande gefallen ist. Das ist ganz übel.
Marvin Hitz noch umgehauen hat.
Oder die Faust von Marvin Hitz gegen Luzern, dickes Feilchen gehabt hat unter dem Auge. Also eben darum finde ich Dominik Schmid absoluter Top-Transfer für den FCB. Aber wenn wir weitergehen, nicht alle von diesen Spielern haben so überzeugt, Thema Flop-Transfer. Wen hast du da ausgewählt?
Ja, da habe ich einerseits drauf geschaut, wie viel hat er gekostet, wie viel hat er gespielt und was hat er in diesem Spiel gemacht. Ja, hat 2 Millionen gekostet, scheint es kolportiert. Er hat nicht so viel gespielt, 16 Spiele hat er gemacht, 3 Goal. Ja, eine magere Bilanz, eher es ist der Maurice Malone. Er hat aus meiner Sicht ja gar nicht können überzeugen. Am Anfang, weiss ich noch, beim ersten Match Cup ist er reingekommen. Ich glaube, gerade ein Goal gemacht. Da habe ich gedacht, ah, cool, der kommt gerade an. Aber ja, das ist sowieso noch alles anders gesehen.
Ja, man hat auch gedacht, also ich habe gedacht, dass Maurice Malone dritte Bundesliga gesehen, hat dort seine Goal gemacht, dann zweite österreichische Liga, okay, jawohl, jetzt der nächste Schritt beim FCB, sich behaupten. Durchaus noch interessante Fähigkeiten, die man ihm eigentlich zugesprochen hat, was ihn ausmachen tut. Aber ja, leider überhaupt nicht können.
Nein, sich aber es ist aber schon noch verwunderlich. Der FCB hat ja in ihm, oder die sportliche Leitung hat ja damals in ihm schon mehr gesehen. Sonst hat man ihm nicht einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Und jetzt, ja, hat man ja gehört, man will ihn loswerden. Er hat fast schon einen Vertrag können unterschreiben im Winter bei Austria Wien. Das ist irgendwie gescheitert, laut Mediengerücht. Aber wahrscheinlich eben, es heisst ja, man muss für viele Leute jetzt einen Abnehmer suchen und würde mich nicht überraschen, wenn er da einer davon wäre, aber würde mich auch nicht überraschen, wenn man halt keinen Abnehmer findet.
Ja, aber für mich Flop-Transfer, einer, der weniger Spiel gemacht hat, wie der Maurice Malone, ein bisschen weniger Spiel, der ein einziges Goal gemacht hat im Göpp gegen Bosporus. Der Yusuf Demir ist für mich der absolute Flop-Transfer vom FC Basel. Wenn man die Saison anschaut, sein letzter Auftritt hat am 3. Februar gehabt, daheim gegen Lugano. Und zuletzt häufig verletzt gesehen. Auch das wieder so ein Fragezeichen.
Verletzt in Anführungszeichen.
Das ist das schön ausgedrückt. Eben, österreichische Nazi und dann verletzt zurück. Was ist denn da los? Ich meine, man muss auch zugestehen, er ist schon mit einem Fragezeichen hier angekommen. Mein Wunderkind aus Österreich mal getitelt worden im Kader von Barcelona, von Galatasaray. Eigentlich einer der prominentesten Namen gehabt, der hier angekommen ist, der Yusuf Demir. Und der Auftakt habe ich eigentlich durchaus noch verheißungsvoll gefunden, weiss ich noch. Heimspiel gegen der FCZ, das emotionale Spiel gegen der FCZ, wo Renato Veiga einen Freistoß reingepfeffert hat, wo uns auch alle in Erinnerung bleibt. Dort hat er eigentlich gute Aktionen gehabt, aber schon dort hat am Tierno Barry ein Goal gestohlen. Der Yusuf Demir Querpass und der Barry schon die Schuss bereit und der Demir meint, er muss reingrätschen und verwirrt dann seinen Kollegen und dann gibt es eben kein Goal.
Der hat
und
Barry natürlich viel früher seine Blockade gelöst gehabt. Stimmt, ja, der wäre jetzt Goalschützenkönig. alles nur wegen mir aus auf Demir.
Wenn es nicht gerade verschreien.
Nein, aber der Demir ist für mich schon auch ein Flop, ja, aber in dem Sinne nicht so hart wie der Morris Malone, weil er eben nicht einen 3-Jahres-Vertrag hat, weil, man ihm, weil er nichts gekostet hat und weil er jetzt dann wieder geht einfach.
Ja, mit dem
mich nicht gestört, oder? Dass er da ist.
Ja, ich glaube, je nach Auftritt hat er ihm, hat der Fan dann schon ihn gestört, was er dort gezeigt hat. Aber absolut, was du gesagt hast, er ist nicht einer, der langfristig gebunden ist, sein Leihvertrag endet. Aber Enttäuschung, sicher der Transfer von Youssouf Demir, wo man sich dann eben auch muss fragen, ja, wie sieht das aus? Und was man sich muss fragen, wir haben auch noch eine dritte Kategorie definiert, die vom Fragezeichen. Wer taucht da bei dir auf?
Sehr viele. Aber ich entscheide mich da mal für den Renato Vega. Es hat sicher andere gegeben, auch noch, wo man noch nicht weiss, was kommt beim Vega. Aber da weiss ich auch nicht, was kommt. Aber ich weiss auch nicht, was ich soll sagen über ihn. Irgendwie ist es sehr ambivalent. Es ist ein Spieler, der einfach so polarisiert. Schon nur von seinem Auftreten bei diesem Granatenmatch schon. Da haben auch viele gefunden. Geile Sieg, super Frisur, Portugies, der rockt uns jetzt. Aber viele haben dann auch gerade gewarnt, gesagt, ja, los, es ist ein scheiß Spiel, gell? Und genau das, auf das ist es ja rausgelaufen, schlussendlich. Dass wir, wenn wir jetzt über den Vega reden, reden wir immer über das FCZ-Spiel.
Ja, viel kannst du ja dann nicht mehr rausheben, wo er dem FC Basel geholfen hat.
Nein, du kannst noch rausheben, dass er den Ball vertändelt hat und nachher eine rote Karte gegeben hat wegen ihm gegen den Innenverteidiger, ist es, glaube ich, gesehen. Ich weiss, er hat irgendeinen Ball wollen wegspedieren. Nein, er hat eine rote bekommen. Er hat ja rot bekommen dann, ja. Ist im Gegner 3 auf den Fuß gestanden und ist raus. Nachher gesperrt gewesen. Wegen dem ist ja dann immerhin der Chaka wieder zum Zug gekommen. Und auch wegen der Verletzung vom Vega. Also für mich eben viele Fragezeichen rund um den Mensch. Auch weil er jetzt zuletzt noch hier in Portugal einen zweiten Medizincheck gemacht hat, weil er offenbar der FCB-Arzt oder hier in der Region, der Rembrandt-Klinik, nicht geglaubt hat, dass er schwer verletzt ist. Ist auf Portugal, hat sich dort untersuchen lassen, rausgekommen ist, ich bin nicht schwer verletzt, ich habe nur eine schwere Verstauchung. Ja, also ich glaube nicht, dass die bei der FCB-Arzt alles falsch gesehen haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiss nicht, was da vorgefallen ist. Kann man vorstellen, möglich, dass er da seinen Vertrauensarzt beizogen hat und ihm gesagt hat, los, schau, dass ich nicht schwer verletzt bin jetzt. Gebe eine kleine Diagnose raus, sonst bin ich nicht mehr attraktives Transferfenster.
Ja, der Renato Vega, nicht zu vergessen noch seine Aktion vor dem Cup-Match gegen Lugano, wo noch zu spät gekommen ist. Wie der Tiano Bari auch. Und das sicherlich auch einen negativen Impact gehabt, dann entsprechend auf die Aufstellung, respektive auf die Performance, die Leistungen in der ersten Halbzeit in diesem Göppspiel.
Ja. Jetzt haben wir fast so geredet, dass er ein Flop wäre, oder? Das ist er eben schon nicht ganz. Weil er hat ja doch seinen Stammplatz gehabt und jeder Trainer, der ihn gebracht hat, der hat schon gewusst, warum er ihn auch
weil bringt, oder? Weil er eben Fähigkeiten hat, wo kein anderer hat in diesem Kader. So, das kann man sicherlich genauso umschreiben, wo dann nie aber an dem ersten Match angeknüpft hat, wo sicherlich eins von der grössten Potenzial hat in der Superliga. Ja. Aber eben, Fragezeichen, wie du sagst.
Wie gut ist er eigentlich? Das ist auch für mich Fragezeichen, oder? Wie gut wäre er?
Und das wird wahrscheinlich erst eine abschließende Antwort geben, wenn er dann einen neuen Verein hat und dann dort entsprechend seine Leistungen bringt oder auch nicht, dass man ein bisschen sehen kann als Anhaltspunkt. Aber wer ich als Fragezeichen sehe, ist der Juan Gauto, der 19-Jährige, 20 Spiele gemacht, ein Assist nur in der Super League. Im Göpp hat er gegen Bosporus zweimal getroffen. Und ist für mich auch so ein Fragezeichen, weil der junge Mann hat immer wieder mal mehr oder weniger regelmässig gespielt, aber dann eben nie so richtig können überzeugen. Das ist so der Punkt, wo ich sage, weißt, wenn einer immer wieder mal reinkommen darf oder mal ein Match von Anfang an dann wieder nicht, das ist dann schwierig, konstant Leistung zu bringen. Aber er hat doch ein Match gehabt, wo er mehr mal von Anfang an. Aber es ist irgendwie so, was bleibt dir haften?
Dass er gegen Bayern München einen Goal geschossen hat im Testspiel.
Ganz gut.
Krass, aber eben auch Fragezeichen, ja. Definitiv auch Fragezeichen, warum er 4 Millionen gekostet hat.
Das ist das, eben, das kommt dort noch dazu.
Soll gekostet haben, Entschuldigung.
Nein, das hat der argentinische Club, der ihn freigegeben hat, geschrieben. 3,7 Millionen hat der junge Mann gekostet. Und der Heiko Vogel ist in der FCB-Mitteilung dann wie folgt zitiert worden. Sei eins der grössten Offensivtalente von Argentinien, der dort zum FCB kommt. Der trickreiche, trippelstarke Spektakelspiel, der viel Freude wird bereiten. Seine grössten Stärken sind die Wendigkeit, die enge Ballführung, die herausragende der Stärke im 1 gegen 1 und darum wird er eben einen grossen Einfluss haben auf das Offensivspiel vom FCB.
Also herausragender 1 gegen 1, da tauchen jetzt immer wieder rund um die FCB-Fans in den Medien, sozialen Medien, Videos von einem gewissen Edon Šekrova auf. Das ist einer, der 1-2-1 beherrscht hat.
Ja, eben, und da ist gerade der Punkt, wo ich sehe, gerade Durchsetzungsvermögen vom Juan Gauter, das lässt einfach zu wünschen übrig. Also ja, wendig ist ja sicher kein Thema, durchaus enge Ballfähigkeit, aber die Stärken im 1 gegen 1, ja, die lässt auch viel zu wenig aufploppen. Und darum ist der Juan Gauter für mich schon das Fragezeichen beim FCB, auch wenn er natürlich ein Liebhaber von der Stadt ist, das lässt er uns immer wieder in den sozialen Medien.
Ein langer Vertrag, extrem lang, bis 28.
Ja, ich meine, wenn du so einen jungen Mann holst, dann startest du ihn gerne mal mit einem langfristigen Vertrag aus. Dort wird sicherlich auch ein Punkt sein, wie man da dann die Aussenbahnen bestücken will. Aber du hast es vorher auch gesagt, Thema Fragezeichen. Ich glaube, da können wir wirklich eigentlich noch weitere nennen. Für mich ist auch der Gabriel Siguan so eins. 18 Jahre alt, physisch robust für einen 18-Jährigen, wenn du den siehst. Hat 3 Goal in 15 Spielen gemacht. Aber leider einfach häufig verletzt. Und da frage ich mich schon, was macht er falsch? Also macht er etwas falsch? Ist er vielleicht halt einfach so labil, jetzt bös gesagt, oder gibt er vielleicht zu wenig Sorge zu seinem Körper, dass er durch ein bisschen mehr drauf hören müsste? Aber auch 18 Jahre alt, fremdes Land, neue Situation, eben ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen da bei ihm. Aber auch er, Sympathiepunkte gesammelt, darf man nicht vergessen, da auch die letzte Jahr, wo er nach einem Goal mit dem Bus heimgefahren ist.
Oder ist es Tram gewesen? Ich weiss jetzt auch nicht mehr.
Der Bus.
Ja, ist der Bus gewesen? Der 36er Bus, natürlich. Ja, Gabriel Siguan, aber den mag ich, muss ich sagen. Irgendwie, der kommt schon noch.
Der kommt schon noch. Ich glaube, ein anderes Fragezeichen, das ich mir gesetzt habe, die sogenannte Vollgranate, jedenfalls so vom David Degen bezeichnet worden, der George Jovanovic, hat man auch gewisse Anlagen gesehen, gerade in der Vorrunde, wo der Tierna Bari eben nicht überzeugt hat. Aber da kann man eigentlich auch klar sagen, ein Fragezeichen, das wahrscheinlich einfach so ist, dass er die Erwartungshaltung nicht hat können erfüllen. Und
nein, da hat schon nicht dort können Spiel prägen oder irgendein Stück Verantwortung. Eine Zeit lang vielleicht schon noch. Ich glaube, er hat auch das Goal geschossen gegen Kriens, glaube ich, das wichtige 1-0 im Cup, das hat er schon gemacht, oder? Das, wo man die Torflaute hat, definitiv können beenden.
Da ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, das Spiel, das hat sicherlich dort einen positiven Einfluss gehabt auf den Einstand vom Trainer, auf die nächsten Spiele. Aber gerade jetzt ist er ja zuletzt nicht mehr im Aufgebot gewesen, auch wenn er wieder fit gewesen wäre. Und dort ist in der Tendenz eigentlich schon um, dass man ihn dann abgibt. Eben, ist einer, der mit seinem Alter ein Understanding sollte haben beim FCB. Gibt eben andere Fragezeichen, wie der Leihspieler Kevin Rüegg, wie es mit dem weitergeht, der das letzte Jahr durchaus ansprechende Leistungen immer wieder gezeigt hat. Aber eben, Thema rechts hinten kommt dann auch wieder zum Zug. Das haben wir auch schon miteinander diskutiert. Also ich glaube, es gibt eigentlich zu viele Fragezeichen beim FCB, wenn man dann auch wirklich die Kartplanung anschaut,
wo läuft die raus? Die hast jetzt noch nicht alle aufgezählt. Da war noch der Ajeti als Fragezeichen, der Träger von mir aus auch als Fragezeichen, ja. Definitiv, ja.
Also viele Fragezeichen beim FCB, wo dann sicherlich auch reinfließt in die Kaderplanung. Auf wen will man noch weiterhin setzen? Und das ist auch ein Punkt, wenn wir über die Kaderplanung reden. Da wird es ja so weit sein, das hat Rudi Zbinden angedeutet, dass die Kaderplanung vorantrieben wird, wenn ganz, ganz klar ist, dass der FC Basel in der Super League bleibt, nicht in die Barrage muss. Und da könnte er jetzt ja einen wichtigen Schritt machen, einen entscheidenden Schritt gegen Lausanne. Wobei, wir wissen auch, Stefan, Lausanne, Angstgegner.
Dreimal verloren.
Dreimal verloren. Ja. Also extreme Horrorbilanz.
Kann ich sehen.
hat zweimal von diesen drei Matchen hat er getroffen. Übrigens, Lausanne, die Mannschaft, die die meisten Goal mit Penalty macht, macht keine mehr. Und natürlich, was mir hier speziell ist an diesem Spiel, die Rückkehr von Fabio Celestini auf Lausanne. Der Trainer vom FC Basel ist nie zurückgekommen zu dem Verein, der noch gross geworden ist. Haben natürlich den Fabio Celestini auf das angesprochen, wie er mit dem umgeht. Hat es dann aber auch konstatieren müssen?
Ja, ist nicht das gleiche Stadion. Für mich Lausanne ist La Pontaise. Und es ist schwierig für mich zu identifizieren. Lausanne mit La Thuir, sehr ehrlich. Und für mich ist es auch komisch, wenn ich gehe in La Pontaise. Und ich sehe alles weiß und rot, ist auch für mich sehr komisch.
Weil eben Stade Lausanne jetzt rot-weiß ist auf der Pontaise. Darum ein bisschen speziell für ihn, hat sich dann noch auch einmal mehr echauffiert oder ist auch sehr verärgert gewesen, dass jetzt da im neuen Stadion von Lausanne der Kunststraße ist. Mag gar nicht. Von dem her, glaube ich, eine zweispaltige Rückkehr für den Fabio Celestini. Was aber, und das ist jetzt das andere Extrem für einmal im positiven Sinn, unglaublich viele Spieler zur Verfügung hat. 30 Stück im Training. Da hat er dann die Qual der Wahl.
Extrem. Also eben, der glaube ich antönt, dass er drei Mannschaften muss machen im Training. Das ist beim Abschlusstraining, oder? Dass man da ein paar muss aufs Feld 3 verweisen.
Ja, weil schlussendlich, wenn du 11 gegen 11 bist, hast du dann mit 30 Spielen einfach zu viel auf dem Sinn. Also auf dem hat aber auch klar gesagt, er würde eigentlich die besten Spieler aufs Feld schicken gegen Lausanne, um das eben definitiv zu machen und dann kann man führen schauen, weil der FCB hat dann doch ein paar intensive Tage vor sich. Nach dem Match gegen Lausanne geht es nächste Woche unter der Woche weiter und dann am Wochenende drauf geht wieder. Zuerst eben jetzt Lausanne, dann Lausanne-Uschi und dann gegen GC. Langweilig wird es nicht und ich bin überzeugt, wir können dann definitiv
gleich mal cool, englische Woche zum Schluss noch.
Genau, und wir können dann auch wirklich über die Kaderplanung reden für die nächste Saison. Danke dir, Stefan.
Sehr gerne.
Gute Aufwand.
Merci. Euch allen auch.
Und jetzt kommen wir zum Abschluss von dieser Folge noch zu Nicole Leuthard. Sie ist neu in Vorstand vom Verein FC Basel gewählt worden an der Mitgliederversammlung Anfang Woche. Wir haben nach ihrer Wahl mit ihr können reden. Nicole Leuthard ist 50 Jahre alt, CEO und Partnerin von einer Basler Kommunikationsagentur. Sie freut sich natürlich, dass sie die Wahl geschafft hat. Gibt aber auch zu, dass die Mitgliederversammlung schon speziell war, wo sie sich im vollen Saal präsentieren
durfte. Ich war sehr aufgeregt. Ich habe natürlich auch nicht genau gewusst, was mich erwartet, aber ich freue mich jetzt riesig, dass das geklappt hat und dass das so bestätigt worden ist, auch zusammen mit Andrea, zusammen in den Vorstand und dort zusammen mit den anderen bestehenden Vorstandsmitgliedern zusammen etwas reissen und machen.
Das ist Andrea Herner-Roth, früher Mediensprecherin beim FCB. Sie ist jetzt auch gewählt worden, eben in Vereinsvorstand. Und dortin sitzen jetzt drei Frauen und drei Männer.
So wie ich jetzt die heutigen Vorstandsmitglieder kennengelernt habe, ist wirklich so das Engagement, das Herzblut für diesen Verein, wirklich auch ehrenamtlich sich zu engagieren. Nebst dem bisherigen, wo ich den Club sicher so für mich auch mitverfolgt und wenn ich das miterlebt habe oder auch unterstütze, aber jetzt hier zusammen etwas können auf die Beine stellen, da bin ich sehr zuversichtlich, weil ich wirklich das Gefühl habe, jeder hat das rot-blaue Herz am rechten Fleck.
Ja, das rot-blaue Herz, jeder hat hier seine Erinnerungen an FCB. Bei der Nicole Leuthard ist die Verbundenheit auch schon lange.
Mein rot-blaues Herz kommt noch aus der Jugend, also so zu den alten Joggeli-Zeiten. Ab mit dem Velo ins Joggeli ist das gewesen, auf der Steintreppe zu sitzen und auch den FCB damals in der Nazi B zu verfolgen. Dann das mitbekommen, der Aufstieg, jetzt doch 30 Jahre her. Also ich habe eigentlich so die ganzen 32 Jahre, also schon eine längere Zeit, wo ich mit diesem Verein verbunden bin und immer wieder an den Match gegangen und auch Vereinsmitglied bin.
Eins der grossen Ziele, das Nicole Leuthard angekündigt hat, ist, dass der Verein einmal 10'000 Mitglieder haben soll. Hier muss man sich natürlich überlegen, was es für Möglichkeiten gibt, mehr Leute dazu zu gewinnen.
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das Ziel kann erreichen kann. Das Ziel hat man ja schon vor längerer Zeit einmal gehabt, mit einer Aktion zusammen mit Marco Streller. Das ist jetzt etwa 8 bis 9 Jahre her. Ich habe im Moment die detaillierten Zahlen noch nicht. Es wird sicher ein von der ersten Schritte sein von meiner Seite, dass ich das auch mal anschauen kann, wie Eintritt, Austritt, wie sich das generiert, dass man auch mal schaut, wo verliert man Leute oder welche Zielgruppen haben wir noch nicht dabei. Es sind genug junge vertreten. Ich glaube persönlich, viele wissen auch gar nicht, dass es die Möglichkeit von einer Vereinsmitgliedschaft gibt. Und ich denke, da gibt es verschiedene Hebel, die wir in Bewegung setzen von Kommunikation und verschiedene Massnahmen. Aber die werde ich sicher zuerst im Vorstand besprechen.
Aber Nicole Leuthard möchte natürlich schon auch noch rausstreichen, was für sie eine Vereinsmitgliedschaft ausmacht.
Also für mich ist ganz klar, der Verein gibt es seit 130 Jahren und das ist ein Bekenntnis zu diesem Verein. Das ist nicht auf eine Saison reduziert, nicht auf einen Trainer reduziert, nicht auf einen Präsident reduziert schlussendlich, sondern wirklich das Bekenntnis zu diesem Club, der so viel beiträgt, auch von der Mentalität in dieser Stadt, die wir haben. Es ist eine Institution, so wie, das habe ich noch jemand anders auch schon mal formuliert, so wie auch eine Basler Fasnacht. Für mich gehört der Club zur Stadt und das ist eins für mich und von dort her. Ist es ein längerfristiges Bekenntnis und nicht einfach eine kurzfristige Laune, wenn man dabei ist.
Finde ich doch schöne Worte, die Nicole Leuthard hier gewählt hat. Sie, die neu im Vereinsvorstand ist. Jetzt sind wir am Ende dieser Sendung. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, geht das am einfachsten über basilisk.ch. Danke jedenfalls jetzt schon für euer Feedback und wünsche euch ganz eine gute Auffahrt. Die können eine Brücke machen, ganz erholsame Tage, schönes Wochenende und nächste Woche dann kommt der Benaldi-Podcast wieder wie gewohnt am Freitag oben. Bis dann, eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Benaldi-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Emil Frey Basel und Münchenstein. Eine Familie, zwei Standorte, 12 Automarken und täglich über 100 Fachleute mit Herz bei der Arbeit.